Sollte in der Stuttgarter Innenstadt der unterirdische Bahnhof gebaut werden, dann würde mitten in der Stadt eine riesige Fläche frei. Hier könnte ein ganz neues Viertel entstehen. 100 Hektar groß, es entspricht in etwa 200 Fußballfeldern. Ich spreche gleich mit einem international tätigen Städteplaner über vergleichbare Projekte in anderen Ländern. Davor aber schauen wir uns noch einmal etwas genauer an, welche Vorschläge nach der Schlichtung in Stuttgart auf dem Tisch liegen. Franziska Rattay fasst zusammen.
Fest steht, Stuttgart wird grüner. Um rund 200 Quadratmeter wird der Stuttgarter Park wachsen. Der Rest von Rosenstein, so soll Stuttgarts neuer Stadtteil heißen, ist noch ungewiss. Ein lebendiges Stück Stuttgart soll entstehen, heißt es auf der Internetseite der Rosenstein-Planer. Die Stuttgarter sollen sich beteiligen, Ideen vorschlagen. Einige haben ihre Vorstellungen bereits auf der Website gepostet.
Meine Idee ist, ein Viertel zu schaffen, in dem die Menschen aller Altersgruppen leben können. Also wohnen, arbeiten, einkaufen, Freizeit im Freien, Kinderbetreuung, ausgehen und so weiter.
Mit dieser Idee steht der Stuttgarter Bürger nicht alleine da. Auch Streitschlichter Heiner Geißler hat sich in seinem Schlichterspruch fürs Mehrgenerationenwohnen ausgesprochen. Aber Geißler hat noch mehr Ideen für Stuttgarts neuen Stadtteil Rosenstein.
Die durch den Gleisabbau frei werdenden Grundstücke müssen ökologisch, familien- und kinderfreundlich, mehrgenerationengerecht, barrierefrei und zu erschwinglichen Preisen bebaut werden.
Ähnliches wie in Stuttgart passiert auch in Wien, wenn auch mit weniger Aufruhr. Auch der Wiener Kopfbahnhof wird unter Tage gelegt. Auch hier machen die bisher überirdischen Gleise Platz, zum Beispiel für Wohnungen, die ähnlich wie Heiner Geißler es verlangt, bestimmten Kriterien entsprechen müssen. Der Wiener Vizebürgermeister und Stadtrat für Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung, Michael Ludwig, legt diese Kriterien mit fest. Zum Beispiel soziale Nachhaltigkeit. Wohnungen auf dem ehemaligen Wiener Bahnhofsgelände sollen Ludwigs Meinung nach sogenannte flexible Grundrisse vorweisen.
Das heißt, dass man Wohnungen vergrößern und verkleinern kann, dass man beispielsweise zusätzliche Räume für Betreuungspersonen vorsehen kann, die temporär genutzt werden und dann wieder auch Gemeinschaftsräumen zugeordnet werden kann.
Ökologisch sollen die Wohnungen in Wien und Stuttgart ebenfalls sein. Also mit sauberen Baustoffen, ohne Chemikalien wie FCKW oder PVC. Solarzellen sollen das Badewasser in den Vorzeigewohnungen aufheizen und die Wände sollen gut isolieren, damit die kalte Winterluft draußen und die warme Luft in der Stube bleibt. 1500 Menschen könnten innerhalb der nächsten 3 Jahre in diese Wohnungen in Wien einziehen. In Stuttgart wird es noch länger dauern, bis das ehemalige Schienengebiet zum Wohnraum wird. Voraussichtlicher Baubeginn im Ländle 2020.
Ein Viertel, das nach ökologischen Gesichtspunkten geplant ist, mit Mehrgenerationenhäusern und erschwinglichen Mieten. So etwas würde sich wohl jeder wünschen für seine Stadt. Aber hat das überhaupt irgendetwas mit Städteplanung, wie sie in der Realität stattfindet, zu tun? Wir wollen dieser Frage nachgehen, indem wir mal in Regionen der Welt blicken, in denen wirklich noch häufig Stadtviertel aus dem Boden gestampft werden. Dazu kann uns der Stadtplaner Michael Denkel etwas erzählen. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung bei Albert Speer und Partner, ein Büro, das international Projekte in der Städteplanung durchführt. Guten Tag, Herr Denkel.
Guten Tag, Herr Triebe.
Was halten Sie von den Vorschlägen, die Heiner Geißler auf den Tisch gelegt hat?
Nun, es sind Vorschläge, die jeder für sich Sinn machen. Ob sie in ihrer Gesamtheit dazu führen, dass das Projekt besser wird oder nur teurer, das muss man jetzt wieder planerisch überprüfen. Grundsätzlich ist es aber kein schlechtes Projekt, dieses Stuttgart 21. Und es war auch schon vorher vieles Richtige in diesem Projekt.
Was für vergleichbare Projekte, wenn wir es jetzt mal auf die Bebauung des Areals beziehen, was da frei werden könnte, was für vergleichbare Projekte kennen Sie denn aus anderen Ländern?
Ja, da brauchen wir gar nicht in andere Länder zu gehen, sondern können zunächst mal uns in Deutschland umtun. Da gibt es solche Projekte nämlich auch. Wir planen zum Beispiel seit über 10 Jahren in Frankfurt das Europaviertel, das auch eine ehemalige Bahnfläche ist, die aber vollkommen aufgegeben werden kann, das auch nahezu 100 Hektar groß ist. Und dort gehen wir ganz genauso vor, also abgesehen vom Kopfbahnhof natürlich. Das ist ein gemischt genutztes Gebiet mit Arbeitsplätzen, mit Wohnungen, hoch verdichtet. Und dort, wo nicht gebaut wird, mit aufwendigen Grünflächen, die alle Aspekte des nachhaltigen Bauens berücksichtigen. So würde es auch in Stuttgart sein.
Was sind denn die wichtigsten Kriterien, wenn wir noch mal so ein bisschen mehr ins Detail gehen, was für ein modernes Wohnen steht, für eine moderne Städteplanung im innerstädtischen Bereich einer deutschen Großstadt?
Wenn wir das, und da können wir gerne auch wieder über den Tellerrand schauen, das sind Prinzipien, die auch weltweit gelten. Wenn wir das uns anschauen, sind es im Grunde traditionelle Prinzipien der europäischen Stadt, die es hier seit Jahrhunderten gibt. Es ist hohe Dichte, dort wo wir bauen, dicht zusammenzurücken. Das spart Fläche und das ermöglicht uns auch nachhaltige Stadtsysteme, also eine gute Erschließung und eine wenig aufwendige Infrastruktur, die Ressourcen spart. Das ist eine Mischung von Funktionen und eine soziale Mischung, denn Mischung ist immer stabiler als monofunktionale Gebiete, wie man sie ab den 20er Jahren zunächst einmal für viele Jahrzehnte als das Credo der Stadtplanung angesehen hat. Mischung und Dichte, es ist eine stadtverträgliche Mobilität und es ist grün in der Stadt.
Sie haben gerade auf nachhaltige Kriterien hingewiesen und ja auch gesagt, dass man damit auch über den Tellerrand gucken könnte. Wie wichtig sind denn solche nachhaltigen Kriterien? Gucken wir doch mal wirklich in Länder, wo viele neue Städte gebaut werden, in China, nach Indien zum Beispiel.
Ja, in Indien sind wir selber nicht tätig zurzeit, aber in China in hohem Maße und dort haben solche Stadterweiterungen mitunter eine Größenordnung, die wir uns hier kaum vorstellen können.
Zum Beispiel?
Dort gibt es Stadtviertel, wir planen eines in Changchun für 500.000 Einwohner. Das ist dort nicht der schiere Übermut, sondern das sind einfach die Menschen, die dort in die Städte wandern oder aus den Städten heraus geboren werden. Das ist die schiere Notwendigkeit. Und diese Stadterweiterungen sollen nach Willen der chinesischen Regierung alle zutiefst nachhaltig sein. Das ist ein erklärtes Staatsziel, weil man gemerkt hat, dass man ansonsten den größten Teil des Wirtschaftswachstums wieder dafür aufbringen muss, die Umweltschäden, die man verursacht hat, wieder zu bereinigen. Also nachhaltiges Bauen ist Staatsziel in China.
Wie sieht denn dieses Viertel aus? Beschreiben Sie das doch mal so ein bisschen.
Ja, in der Realität, und dazu wollte ich gerade kommen, in der Realität ist es natürlich nur zum Teil umsetzbar, denn wo immer es dann am Ende wieder 10 oder 20% teurer wird, entsprechende Blockheizkraftwerke statt standardisierter Heizung oder andere Hochtechnologie, ressourcensparende Stadttechnik einzubauen, da tun sich auch die Chinesen schwer. Aber wir legen es als Stadtplaner darauf an, von allem Anfang an die Grundstruktur dieser Stadt nach nachhaltigen Kriterien zu organisieren. Denn diese Grundstruktur, die hält locker 500 Jahre oder auch 1000 Jahre. Alles andere kann man leichter nachrüsten. Diese Grundstruktur heißt, dass wir von Anfang an den öffentlichen Personennahverkehr zugrunde legen, der Erschließung zugrunde legen und auch da wieder die Prinzipien Dichte, Mischung, Durchgrünung, dezentrale Konzentration, also viele Zentren nebeneinander, nicht ein Monozentrum und drumherum eine Wüste von Suburbia, wie die amerikanischen Städte in der Regel geplant sind. Das sind alles Dinge, die wir hier in unseren alten Städten vorfinden und die man dort wunderbar anwenden kann und die dort auch funktionieren.
Unsere Städte sind Orte, die langsam gewachsen sind, die natürlich dadurch auch eine Persönlichkeit bekommen. Kann man sowas überhaupt hinbekommen, wenn man etwas neu plant?
Ja, das ist natürlich eine große Schwierigkeit. Man kann dort sehr viel dafür tun, aber letzten Endes, man sieht das in jedem Neubaugebiet, das alleine einige Jahrzehnte braucht, bis es eingegrünt und eingewachsen ist und bis es ein Stück weit fertig geworden ist. Städte sind lebendige Organismen, die im Reagenzglas herzustellen, geht nur bedingt, aber es hat schon immer Stadterweiterungen gegeben. Die Gründerzeitviertel, die wir heute so lieben, das waren auch einmal neue Stadtteile. Und die sind damals nutzungsgemischt und nach diesen Prinzipien gebaut worden und sind, wie ich glaube, sehr, sehr schnell sehr lebendige und sehr lebenswerte Stadtteile geworden. Wenn wir solche Prinzipien bei unseren Neuplanungen zu Rate ziehen, dann wird es besser, als wenn wir das nicht tun. Es ist in der Tat aber schwierig, Urbanität sozusagen in vitro herzustellen.
Ich glaube, Städte leben ja auch immer so ein bisschen vom Wildwuchs, ne, von der eigenständigen Entwicklung. Wie viel Freiraum muss man denn so einer Stadt lassen, dass sie sich quasi noch wirklich selbst entwickeln kann? Diese durchgeplanten Orte haben ja häufig etwas sehr Steriles.
Ja, das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Der Stadtplaner darf nicht zur Hybris neigen. Also wir beeinflussen nur einen kleinen Teil dessen, was nachher in einer gewachsenen und gestandenen Stadt wirklich zutage tritt. Das müssen wir uns klar machen und wir müssen auch bewusst ein Stück Wildwuchs zulassen. Trotz allem, es ist eine Gratwanderung, ein gewisses Regelwerk schafft auch eine Durchgängigkeit, eine Harmonie und es gibt schon Prinzipien, nach denen man Städte sowohl räumlich wie auch funktional hochwertiger oder weniger hochwertig gestalten kann.
Das hat ja wahrscheinlich auch was damit zu tun, was die Leute mit dem öffentlichen Raum anfangen können letztendlich oder ob sie Lust haben, sich außerhalb ihrer Wohnung zum Beispiel aufzuhalten.
Ja, wobei das auch eine klimatische, wenn wir weltweit wieder schauen, eine klimatische und eine soziologische Frage ist. Das ist in einigen Regionen dieser Welt gibt es dort andere Traditionen, als es bei uns gibt. Also der öffentliche Raum, auch bei uns hier in den letzten Jahren, ist sehr viel wichtiger geworden. Wir leben sehr viel mehr draußen, vielleicht schon eine erste Reaktion auf ein etwas wärmeres Klima, aber wenn man sich die ganzen Heizpilze anschaut, muss es das auch nicht sein. Wir wollen gerne draußen leben. Und je mehr wir verdichten, desto wichtiger wird der öffentliche Raum und wird die Qualität des öffentlichen Raums. Denn er ist sozusagen der Kitt zwischen diesen ganzen Elementen, die wir sehr nah zusammenbringen.
Sie haben unter anderem auch in Nigeria geplant. Wir haben gerade über China gesprochen. Würden Sie sagen, dass es etwas gibt, was man lernen kann von diesen großen, massiven Neubebauungen einzelner Viertel oder ganzer Städte für einen Ort wie Stuttgart 21?
Ja, wir reflektieren natürlich unsere Arbeit, die wir dort tun, immer wieder zurück und auch in die andere Richtung. Und so tragen wir eigentlich sehr viel mehr diese Ideen, diese Grundhaltung der europäischen Stadt in diese Länder. Sie haben Abuja, die neue Hauptstadt Nigerias, angesprochen. Dort haben wir wirklich eine Planung, die aus den 70er Jahren im Duktus der damaligen Zeit autogerecht bis in die Innenstadt geplant war, weil sie nur teilrealisiert war, noch umdrehen können, dort europäische Boulevards vorgeschlagen, die jetzt auch nutzungsgemischt mit Wohnen und mit Geschäften und mit Büros gebaut werden. Also dort transportieren wir die europäische Stadt nach draußen. Wenn wir sozusagen am Reißbrett in einem Umfang neue Stadtteile bauen können, wie in China, was wir hier zu Hause schon lange nicht mehr können, dann lernen wir da draußen natürlich sehr viel schneller und sehr viel genauer, was wir wieder in unseren Stadtteilen hier in sehr viel kleinerem Maßstab und sehr viel langsamer richtig oder falsch machen können. Das ist für uns sozusagen wie ein Laborversuch, denn der Stadtplaner hat in der Regel kein Labor. Unsere Arbeit braucht 20, 30 Jahre in der Regel unter Bedingungen, wie wir sie in Deutschland haben, bis wir sie bewerten können. In diesen Ländern geht das sehr viel schneller und wir merken auch, dass wir Fehler machen.
Herr Denkel, sagen Sie uns in drei kleinen Worten, was denn diese wichtigsten Erkenntnisse sind, die Sie daraus ziehen aus diesen Bauprojekten in China zum Beispiel?
Ja, ich habe es schon mehrfach gesagt, Dichte, Mischung und die Prinzipien der europäischen Stadt, sie funktionieren auch an anderer Stelle in der Welt. Man muss sie nur richtig anwenden.
In der Stuttgarter Innenstadt könnte ein neues Viertel entstehen. Über Tendenzen in der Städteplanung weltweit habe ich mich mit Michael Denkel unterhalten vom Büro Albert Speer und Partner. Vielen Dank.